Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nach wochenlangem Warten wurde am Dienstag der Name des neuen Bischofs von Basel bekannt. Es ist der 44-jährige Luzerner Felix Gmür. Er hat in Theologie und Philosophie promoviert und ist der jüngste Schweizer Bischof. Seine Wahl hat viele überrascht. Man ist gespannt, wie er sein Amt angehen wird. Antonia Moser war bei seiner ersten Pressekonferenz mit dabei und hat seine Argumente unter die Lupe genommen.
Die Position von Felix Gmür ist meistens die gleiche, wie sie Rom vertritt. Er ist redegewandt und kleidet seine konservative Haltung geschickt in Worte. Ein Beispiel ist seine Antwort auf die Frage nach einer Priesterweihe für Frauen.
Da merken wir, wenn wir die globale Dimension sehen, dass die Kirche in den verschiedenen Kontinenten verschiedene Geschwindigkeiten hat und auch verschiedene Herausforderungen. Ich war in Afrika und habe gesehen, dass dort das Thema der Frauenordination nicht auf der Tagesordnung ist. Die haben andere Herausforderungen und andere Probleme. Ich habe auch gemerkt, dass nicht Zeit ist, jetzt unsere Themen den Kontinenten im Süden aufzudrängen. Die Zeit der Kolonisierung ist vorbei.
Damit gibt sich der Bischof politisch korrekt. Mit der Kolonialisierung will heute niemand mehr etwas zu tun haben. Hier wird jedoch das Engagement für Frauenrechte als ein Kolonialisierungsversuch gedeutet. Ist das fair? Nur weil die Frauenordination in den Kirchen des Südens kein Anliegen sei, heißt das noch lange nicht, dass sie falsch ist. In eine ähnliche Richtung geht Gmürs Aufruf nach Solidarität.
Einerseits müssen wir vor allem auch in der Schweiz wieder mehr lernen, solidarisch zu sein. Wir müssen das wieder lernen, dass wir einfach nicht der Nabel der Welt sind. Mir gefällt es sehr gut in der Schweiz, es ist schön, aber wir sind so ein kleiner Teil dieser Welt. Und die Welt ist so groß und so verschieden, da müssen wir mehr lernen, solidarisch zu sein.
Solidarität ist ein wunderbares Wort. Jeder Christ und jede Christin will doch solidarisch sein. Mit Solidarität meint Felix Gmür jedoch, dass katholische Reformer und Reformerinnen die Positionen der Kirche des Südens akzeptieren sollen. Wer sich also für die Frauenweihe einsetze, verhalte sich gegenüber den Kirchen des Südens unsolidarisch und ignorant. Doch kann der Bischof sich nicht für beides einsetzen? Sich solidarisch zeigen mit den Kirchen des Südens, mit ihren Problemen wie Armut und Gewalt, aber dafür auch westliche Anliegen wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Bereichen vertreten. Manche Katholiken fordern als ersten Schritt die Weihe von Frauen zu Diakoninnen.
Kardinal Lehmann von Mainz hat kürzlich gesagt, er denkt an das Diakonat der Frau. Ich selber sage, okay, aber dann muss die Theologie des Ordo muss angepasst werden. Denn ein Argument ist immer, die Weihe ist eine in verschiedenen Varianten sozusagen und deswegen müssen Frauen, wenn schon, auch Bischöfinnen werden können. Wenn man sagt, also Frauen nur Diakoninnen, dann muss man, das muss auch im Kopf stimmen, das muss auch theoretisch stimmen und theologisch.
Mache die Kirche einen kleinen Schritt der Öffnung, ziehe dies gleich eine ganze Reformflut nach sich. Felix Gmür begründet die Skepsis gegenüber Diakoninnen so, dass die Weihe für Diakone und für Bischöfe die gleiche sei, in verschiedenen Variationen. Wenn man nun das eine zulässt, also Diakoninnen, öffnet dies Tür und Tor für eine Priesterinnenweihe oder gar Bischöfinnen. Das kommt für Rom aber nicht in Frage. Zudem droht laut Felix Gmür bei einer Diakoninnenweihe noch etwas anderes.
Bei der anglikanischen Kirche hat das die Kirche teilweise gespalten. Leiter Gottes.
Eine Spaltung will Rom natürlich vermeiden, ein starkes Druckmittel. Aber ob wirklich eine Spaltung droht bei einer Weihe der Frauen? Trotz seiner romtreuen Linie hat Felix Gmür aber versprochen, sich für die Anliegen der Schweizer Ortskirche einzusetzen.
Der Bischof ist ein bisschen im Sandwich, wie im Militär der Korporal. Der ist immer zwischen Soldat und Leutnant. Und der Bischof ist immer ein bisschen zwischen der weltkirchlichen Dimension und der ortskirchlichen Wirklichkeit. Und er muss Anwalt sein von beiden. Und logisch werde ich ortskirchliche Anliegen in die Weltkirche eingeben. Aber die Ortskirche muss auch bereit sein, weltkirchliche Anliegen zu akzeptieren.
Wie stark er sich für die Ortskirche einsetzt, wird sich während seiner Amtszeit zeigen. Sicherlich aber lässt Bischof Felix Gmür mit sich reden, geht auf die Anliegen der Gläubigen ein, auch mit Humor. Seine Antwort auf die Frage, ob er ein Bischof zum Anfassen sei:
Ja, also Sie können kommen und mich anfassen. Ich bin da offen, habe keine Berührungsängste.
Felix Gmür, der neue Bischof von Basel, in einem Beitrag von Antonia Moser. Vor einem Jahr hat das Schweizer Volk mit einer überraschenden Mehrheit von 57% einem Bauverbot für Minarette zugestimmt. Die Debatte um die Integration von Muslimen hat sich seither verschärft. Doch es geht auch anders. Seit Jahren schon treffen sich hierzulande Christen, Christinnen und Muslime, Musliminnen in einer interreligiösen Gemeinschaft regelmäßig zum Gespräch. Diese Gemeinschaft wird von der Muslimin Rifaat Lenzin und vom reformierten Pfarrer Lucius Jordi geleitet. Mit ihm hat Lorenz Marti gesprochen zur Situation ein Jahr nach dem Minarettverbot.
Lucius Jordi, wie hat sich das Minarettverbot auf das Gespräch zwischen Christen und Muslimen ausgewirkt? Ist der Dialog schwieriger geworden?
Innerhalb der Gemeinschaft Christen und Muslime in der Schweiz, das sind ja Leute, die sich kennen und schon jahrelang Dialog geführt haben miteinander, hat sich nicht groß etwas verändert. Aber im öffentlichen Raum hat sich sehr viel verändert. Vor allem die gemäßigten Muslime, die bei uns ja mitmachen, sind vorsichtiger geworden, sind ängstlich geworden, haben sich mehr zurückgezogen. Statt dass sie vermehrt noch in die Öffentlichkeit gegangen sind, haben sie sich ins Schneckenhaus zurückgezogen.
Das Misstrauen ist relativ groß zwischen einem Großteil der Schweizer Bevölkerung und den Muslimen. Das Verhältnis ist gespannt. Was muss sich ändern, damit sich dieses verkrampfte Verhältnis wieder entspannen kann?
Also ich sehe nur ein Rezept: sich kennenlernen. Und zwar auf allen Ebenen, persönlich, aber auch im Glaubensleben, dass man Moscheen besucht, dass man vielleicht sogar in Orient reist, wo das Zusammenleben ja eine uralte Geschichte hat. Ich habe einen Historiker gekannt, der hat mal so allgemein formuliert: In den Jahrhunderten des Zusammenlebens von Christen und Muslimen im Orient waren im Durchschnitt 10 Jahre unfriedlich und 90 Jahre friedlich.
Sie haben das Reisen angesprochen. Sie selber reisen oft in den Orient. Sie waren auch mal 6 Jahre Pfarrer im Libanon. Sie sind dann vor einem Jahr wieder einige Monate in Beirut gewesen, sind dann vor der Minarettabstimmung wieder in die Schweiz zurückgekehrt und waren schockiert.
Ja, ich war echt überrascht. Ich komme zurück und lese die Zeitungen und lese da die Leserbriefe und sehe, dass da unheimlich viel Stereotypen und Vorurteile und fixe Ideen daherkommen, die mit der Realität, der gelebten Realität des Zusammenlebens von Christen und Muslimen im Orient überhaupt nicht übereinstimmen. Und das hat mich geärgert, als ich da las, dass zum Beispiel in orientalischen Ländern es nicht möglich ist, dass Kirchenglocken neben Moscheen läuten dürfen. Und komme aus Ländern wie Syrien, Libanon, wo Kirchen neben Moscheen stehen. Ja, noch mehr, wo Muezzine zum Gebet rufen und zur gleichen Zeit läuten die Glocken. Oder wo zum Beispiel, wenn eine neue Moschee im Stadtzentrum von Beirut eingeweiht wird, alle 4 alten Kirchen, die da drumherum stehen, voll mit allen Glockenläuten zur Einweihung der Moschee. Oder wo bei der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde muslimische Frauen, also mit Kopftuch, ihre Kinder am Freitagnachmittag bringen, damit sie mit christlichen und deutsch sprechenden und arabisch sprechenden Kindern zusammenspielen. Und ich könnte noch eine Menge solcher Beispiele erwähnen, wo das Zusammenleben absolut problemlos passiert.
Sie waren 1991 Mitbegründer der Gemeinschaft von Christen und Muslimen in der Schweiz. Sie haben jetzt vor einem Jahr nach der Minarettabstimmung sich noch einmal sehr engagiert und das Co-Präsidium übernommen. Wollen Sie damit auch ein Zeichen setzen?
Ja, ich wollte einfach meine Energie jetzt einer Sache zur Verfügung stellen, die es wert ist, die wichtig genug ist, damit man sich da einsetzt.
Lucius Jordi, er ist reformierter Pfarrer und Co-Präsident der Gemeinschaft von Christinnen, Christen, Muslimen, Musliminnen in der Schweiz und er wurde befragt von Lorenz Marti. Am vergangenen Dienstag ist in Rom das Gesprächsbuch «Licht der Welt» vorgestellt worden. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit, so lautet der Untertitel dieses Buches, das ein 6-stündiges Gespräch wiedergibt, das der Münchner Journalist Peter Seewald mit Papst Benedikt XVI. Im Juni im Castel Gandolfo geführt hat. Benedikts darin enthaltenen Aussagen zum Kondomgebrauch haben in dieser Woche viel zu reden gegeben. Aber es steht noch mehr in diesem Buch, das Hans-Jörg Schulz gelesen hat.
250 Seiten hat dieses Buch, das in 8 Sprachen gleichzeitig und im Deutschen vom Herder Verlag mit einer Startauflage von 100.000 auf den Markt geworfen wurde. Es ist das einzige Interview, das je mit einem Papst geführt wurde, und es beweist, dass der Papst wenigstens in seinen Kommunikationsformen moderner ist, als das in Enzykliken oder Predigten durchscheinen mag. Dem ihm in Bewunderung ergebenen Ex-Spiegel-Journalisten Peter Seewald gibt der Papst aber ansonsten ein Interview, das ein Kirchenoberhaupt zeigt, das wenig mit der modernen Welt und viel mit dem Inneren der Kirche zu tun hat. Interessant ist zudem an diesem Buch, dass Benedikt, der kraftvolle Prediger, wider den Relativismus, dass Benedikt so manches relativiert aus seinem bisher 5-jährigen Pontifikat. So habe vor knapp 2 Jahren im Vatikan halt niemand ins Internet geschaut, als der Pius-Bruder und notorische Holocaust-Leugner Richard Williamson wieder in die Arme der Kirche aufgenommen wurde. Sonst wäre die Rücknahme der Exkommunikation für diesen Pius-Bruder wohl anders verlaufen, gibt der Papst zu. Auch als er vor 4 Jahren seine sogenannte Regensburger Rede hielt, in der er den Muslimen unterstellte, sie glaubten an einen Willkürgott, da sei er nach den teils heftigen Reaktionen in der arabischen Welt erstaunt gewesen, dass man eine Papstrede nicht akademisch, sondern politisch liest. Auch vom Missbrauchsskandal ist in dem Interviewbuch natürlich die Rede. Der Papst drückt seinen großen Schmerz darüber aus, wie verschmutzt das Priestertum nun dastehe, welcher Schaden der Kirche zugefügt wurde. Zum Schmerz, der den Kindern zugefügt wurde, sagt der Papst nichts. Deutlich hingegen ist er in seinem Urteil über geschiedene Menschen, die für ihn gewissermaßen Christen zweiter Klasse sind, oder wie der Papst das ausdrückt, sie sind Christ unterhalb dessen, was ich als Christ sein sollte. Deshalb sind sie bei der Eucharistiefeier fehl am Platze. Auch sonst gibt sich Benedikt in diesem Interviewbuch ganz als der unerbittliche Kämpfer wider die Moderne. Die westliche Welt befindet sich für ihn im Niedergang, weil sie keine Moral, dafür aber Drogen, Individualismus und Materialismus kennt. Sexualität und Fruchtbarkeit dürfe man nicht voneinander trennen, deshalb sei die Pille abzulehnen. Und da die Sexualität ausschließlich zur Fortpflanzung innerhalb der Ehe erlaubt ist, wird die Homosexualität weiterhin negiert. Statt sich auf eine Diskussion über den Zölibat einzulassen, empfiehlt der Papst den Priestern, in Gemeinschaften zu leben, um nicht zu vereinsamen. Ein kleiner Ausflug in die Moderne gelingt Benedikt also allenfalls auf jenen 14 Zeilen, wo er das absolute Kondomverbot seiner Kirche für Männer beim Schutz vor AIDS relativiert. Und natürlich auch dort, wo der Papst erzählt, dass er mit seinen Sekretären in der freien Zeit gerne mal DVDs schaut. Am liebsten allerdings den nicht mehr ganz frischen Film Don Camillo und Pepone.
Hans-Jörg Schulz zum Gesprächsbuch mit Papst Benedikt, das unter dem Titel Licht der Welt im Herder Verlag erschienen ist. Im vergangenen Sommer konnte er seinen 75. Geburtstag feiern. Jetzt zieht er sich allmählich zurück. Diese Woche hat der Dalai Lama bekannt gegeben, dass er seine weltlichen Ämter abgeben werde. Die Kurznachrichten mit Lorenz Marti.
Im nächsten Jahr will der Dalai Lama von seiner Funktion als Vorsitzender der tibetischen Exilregierung zurücktreten. Seine geistlichen Aufgaben als spiritueller Führer der tibetischen Buddhisten wird er aber behalten. Das Exilparlament muss jetzt seinen Rückzug aus der Politik noch genehmigen. Ausgewogene Rechnung. Der Wert der sozialen Dienstleistungen der Schweizer Landeskirchen entspricht etwa dem, was sie vom Staat neben den Kirchensteuern erhalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Ökonomen verfasste Nationalfondsstudie. Die Autoren bescheinigen den Landeskirchen einen guten Umgang mit dem Geld, kritisieren aber, dass andere Religionsgemeinschaften, welche ebenfalls soziale Dienstleistungen erbringen, vom Staat keine finanzielle Unterstützung erhalten. Umverteilung. Mehr als 90 Jahre nach der Enteignung durch den Staat erhalten Russlands Kirchen ihre Sakralbauten zurück. Das russische Parlament hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das jetzt noch von Präsident Medvedev genehmigt werden muss. Bei dieser größten Eigentumsrückgabe in der Geschichte Russlands geht es um mehr als 10.000 Gotteshäuser.
Das war der Blickpunkt Religion. Zum Schluss haben wir die Nachrichten gehört. Redaktion hatte Lorenz Marti. 9:06 ist es. In den Perspektiven 8:30 hören Sie heute diese Stimme.
Ich sehe unsere derzeitige Zeit von einer Fülle von Traditionsabbrüchen gezeichnet. Ich glaube, dass wir in der westlichen Welt mit dem Christentum an eine Zeitenschwelle gekommen sind. In dieser Krise sind alle Grundbegriffe neu zu bedenken, neu zu formulieren. Bestimmt das Wort Gott.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.